Herzlich willkommen zum nächsten Sommergespräch, das ich mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander führen darf. Herzlich willkommen, danke für die Bereitschaft, zu uns ins Studio zu kommen.
Danke für die Einladung.
Frau Haberlander, wie geht's einer Frau in der Zwischenzeit in der ÖVP?
Gut, in meiner ÖVP geht's mir gut. Wir sind immer mehr Frauen auch in Führungsfunktionen. Und ich bin sehr stolz auf insbesondere die jungen Funktionärinnen oder Gemeinderätinnen, die wir haben, die sich auch behaupten.
Das war ja ganz anders, als Sie in den 90er Jahren zur JVP damals gekommen sind. Was hat das auch mit der Partei gemacht, diese Veränderung, wenn mehr Frauen tatsächlich auch in Rollen kommen, wo sie etwas zu sagen haben? Und haben sie etwas zu sagen?
Das sind ganz unterschiedliche Veränderungen. Das beginnt zum einen, dass unser Themenspektrum aus meiner Sicht breiter geworden ist, weil wir die Themen, die Frauen mehr beschäftigen, gerade auch wenn wir über das Thema Familienplanung und dann eben Kinder haben sprechen, viel bewusster uns mit dem Thema auch auseinandersetzen, viel mehr auf die Bedürfnisse von Frauen und Familien auch eingehen. Zum Zweiten, dass die Sichtweise von Frauen, wenn wir zum Beispiel an das Thema Raumplanung in Gemeinden denken, garantiert mehr berücksichtigt wird, bis hin zu dem, dass im organisatorischen Sitzungen nicht mehr nur am Abend beim Wirten stattfinden, sondern vielleicht auch einmal mittags oder am Vormittags. Das heißt, da ändern sich ganz unterschiedliche Dinge oder dass es bei Veranstaltungen Kinderbetreuung gibt, sodass eben auch alle dabei sein können. Also da ist schon einiges in Bewegung.
Sie sind für sehr viele Bereiche zuständig, wo es auch etwas zu tun gibt in der Gesellschaft. Beginnen wir in der Kinderbetreuung. Die Gratis-Krabbelstube wird es ab September geben von 7 bis 13 Uhr. Kann der Bedarf, den es da gibt, dann überhaupt gedeckt werden?
Also die kostenfreie Krabbelstube am Vormittag, die ist gesetzlich verankert und dieses Gesetz ist einzuhalten. Das heißt, das wird es einmal in Oberösterreich geben. Alles andere wäre ein Rechtsbruch. Dass in jeder Gemeinde eine Krabbelstube vorhanden ist, das wird man sehen. Wichtig ist, dass, und da steht auch schon im Gesetz drinnen, die Gemeinde ist für die Bedarfsdeckung zuständig. Das heißt, die hat vor einigen Wochen und Monaten schon abfragen müssen, bei den Eltern, was brauchen sie denn? Gibt es die notwendige Anzahl auch an Familien, die eine Betreuung brauchen? Und wenn das der Fall ist, dann muss sie eine Betreuung auch zur Verfügung stellen. Das heißt, aus meiner Sicht ist auf jeden Fall der Rahmen gegeben, dass sich die Familien darauf auch verlassen können. Jetzt ist es an der Zeit, das auch umzusetzen. Und ich gehe davon aus, dass das überall dort, wo es notwendig ist, von den Gemeinden auch passieren wird.
Es heißt immer wieder, da werden schon die Fragestellungen der Gemeinden oder der Bürgermeister so formuliert, dass sich die Eltern sehr gerne Alternativen suchen, weil es einem gar nicht leicht gemacht wird, den Bedarf auch wirklich durchzusetzen.
Das höre ich auch immer wieder. Wenn da Kritik auch zu mir kommt, dann wird immer der Kontakt auch zu den betroffenen Bürgermeistern oder Gemeinden gesucht. Da lade ich auch ein, dass man sich direkt an uns wendet. Wir unterstützen und begleiten da die Familien auch selbstverständlich. Eine Gemeinde besteht aus vielen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, aus Ausschüssen, wo das besprochen wird. Das heißt, wenn es da wirklich Sorge und Kritik von Eltern gibt, dann muss man das auch thematisieren, das muss man im Gemeinderat auch zur Sprache bringen, damit sich die Dinge eben auch verändern. Und wesentlich und wichtig ist aus meiner Sicht auch, wir haben einen Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung eingeführt. Das heißt, ab 3 Familien muss es am Nachmittag eine Betreuung auch geben. Natürlich ist es wichtig, dass man sich da auch meldet, sagt, wir brauchen das, wir wollen das und das steht uns auch zu.
Findet das propagierte Kinderland Nummer 1 in Containern statt? Sie sprechen den Platzbedarf ja auch an, den die Gemeinden ja durchaus auch haben.
In manchen Gemeinden ist das der Fall, dass übergangsweise in Container oder räumlichen Provisorien, wie zum Beispiel in einem Pfarrsaal, in den ersten Monaten die Betreuung stattfindet. Mir ist wichtig, dass es eine Betreuung gibt. Es darf keine Ausrede sein mit, wir haben ja nicht die Räumlichkeiten, deswegen tun wir nichts, sondern wir sagen, es werden Übergangslösungen genehmigt, wir suchen nach den besten Räumlichkeiten, bis eben neue Räumlichkeiten oder umgebaute Räumlichkeiten auch entstehen, aber der Platz darf kein No-Go sein.
Aber dennoch, Oberösterreich zählt zu den Schlusslichtern gemeinsam mit Vorarlberg, was die Kinderbetreuung anlangt.
Darum wollen wir ja etwas verändern, weil das eine Position ist, die mir nicht passt und die insbesondere die Familien in dem Land nicht zufriedenstellt. Wir setzen alles daran, den Ausbau zu machen, aber vom Schlusslicht kommt man nicht binnen 12, 24 Monaten an die erste Stelle. Das heißt, also Jahr für Jahr gibt es da eine Entwicklung, 69 Krabbelgruppen alleine im letzten Jahr neu hinzu, das ist mehr als jemals zuvor und so wird konsequent dieser Weg auch bestritten.
Werden wir ein bisschen älter in den Themen, die Sie betreuen, was die Schulen anlangt? Sie haben eine Diskussion über die Feriendauer angestoßen. Das kann ja wohl nur auf eine Verkürzung hinauslaufen.
Es kann auch darauf hinauslaufen, dass man die Ferien anders aufteilt. Ich glaube, man muss zum heutigen Zeitpunkt hinterfragen, was braucht das Kind. Wir müssen das Bildungssystem an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler ausrichten. Und wir müssen mit Expertinnen und Experten aus dem sicherlich Pädagogikbereich, aber auch Medizinerinnen und Mediziner, Psychologinnen und Psychologen diskutieren, was braucht ein junger Mensch, um gut und richtig zu lernen. Dann kommt es darauf an, was lernt er in der Schule. Aber mal, was braucht es an Bedingungen? Wie lang können hier Erholungsphasen sein? Und das muss der Anspruch sein, alles für das Kind zu tun und das Schuljahr um das Kind herum zu planen. Und wenn man dann sagt, viele Jahrzehnte nach der Einführung der Sommerferien, wir müssen das hinterfragen, ist das ja nur notwendig und richtig, weil Schule muss heute etwas anders leisten, als es in den 50er Jahren war. Das heißt, wir müssen fragen, was tut dem Kind gut?
Der Bildungsminister Martin Polaschek ist in diesem Zusammenhang sehr defensiv und hat eine Debatte über eine Neugestaltung der Sommerferien relativ rasch weggewischt. Ist er da noch auf dem Zahn der Zeit?
Der Herr Minister hat natürlich seine eigene Meinung und findet es auch gut, wenn er die äußert, aber es ist eben auch so, dass man grundsätzlich Dinge auch diskutieren darf und dass man auch anderer Meinung sein kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wie muss Schule ausschauen, was muss Schule können, was muss Schule tun, was brauchen Schülerinnen und Schüler heute, damit sie morgen am Arbeitsmarkt auch reüssieren, dass die Chancen für ein gelingendes Leben auch steigen. Da hat sich etwas verändert.
Wie viele Lehrer werden Sie im Herbst noch brauchen? Wie viele offene Stellen sind nicht besetzt in Oberösterreichs Pflichtschulen?
Wir haben Anfang Juli um die 120, 130 offene Stellen noch gehabt in ganz Oberösterreich, vom Stundenausmaß unterschiedlich. Aber wir garantieren, dass am ersten Schultag in allen Klassen auch eine Lehrerin und ein Lehrer steht.
Und der oder die womöglich Überstunden macht, damit das Kind betreut ist. Oder
wichtig ist, dass das Kind betreut ist.
Kommen wir zu zu dem zweiten großen Thema, das in Ihrem Ressort beheimatet ist, zum Thema Gesundheit. Haben Sie schon einmal auf 1450 der Gesundheitshotline angerufen?
Nein, habe ich nicht, weil ich es auch noch nie musste. Gott sei Dank war das bei mir noch nie der Fall. Aber es ist eine gute und richtige Telefonhotline, die da entwickelt worden ist, die wir ja auch noch ausbauen wollen.
Darauf will ich ja auch kommen. Es soll der Testlauf Check-in bei 1450 ab dem Sommer ja deutlich ausgebaut werden. Menschen, die dort angerufen haben, berichten, dass sie dann erst recht in die Spitalsambulanz geschickt werden, die ja, wie wir wissen, überfüllt sind. Was bringt es dann, den Testlauf auszubauen und dieses Check dich ein bei 1450 flächendeckend ausrollen zu wollen?
1450 ist eine Hotline, wo ich mit den Schmerzen nicht weiß, wo ich hin soll, wo ich beraten und begleitet werde. Das heißt, ich rufe an und wenn die Person an anderer Seite des Hörers sagt, sie müssen ins Krankenhaus, dann ist es einmal gut und ratsam, dem nachzukommen. Und die Daten, die ich der Person am Telefon gegeben habe, werden dann automatisch schon ins Krankenhaus geschickt. Das heißt, ich brauche mich dort nicht neu einchecken und nicht wieder alle Daten herausgeben, weil das alles schon bekannt ist. Und dadurch verkürze ich die Wartezeit.
Aber das bedeutet doch nicht, dass weniger Patienten in den Spitalsambulanzen landen. Braucht es nicht eine Lenkung in Form einer Ambulanzgebühr, die wir womöglich anders nennen?
Zwei Dinge dazu. 1450 ist eben schon auch eine Beratung, ob man ins Krankenhaus soll oder nicht. Und in ganz vielen Fällen wird beraten, dass man zum Hausarzt geht oder wie man sich auch selbst helfen kann. Das heißt, nur wenn 1450 sagt, Sie müssen mit diesem Anliegen ins Krankenhaus, dann kommt es zu dieser rascheren Behandlung. Das heißt, eben, es gibt auch einige Patienten, die sagen, zu Hause bleiben oder zum Hausarzt gehen und entsprechende Beratung woanders. Das Zweite ist, der Herr Bundeskanzler hat sich ganz klar gegen die Ambulanzgebühr ausgesprochen.
die könnten wir ja auch anders nennen.
Wir können sie als Land nicht selber einführen. Das ist immer auch wichtig, immer zu sagen, weil es von unterschiedlicher Seite gefordert wird. Dafür haben wir nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen. Das heißt, das ist eine Bundesvorgabe. Ich glaube, dass es etwas anderes brauchen würde. Und das ist mehr Verbindlichkeit über die Sozialversicherung, ein Bonus-Malus-System. Wenn ich mich an die Vorgaben eines Arztes zum Beispiel halte, was einen gesunden Lebensstil betrifft, dann soll ich einen Bonus, einen Benefit erhalten. Der kann ausschauen in einer Steuerbegünstigung, der kann ausschauen in einem Wellnessgutschein, was auch immer.
Also das System, das die selbstständigen Versicherten ja kennen, wer gesünder lebt, wer womöglich nicht raucht, wer sein Gewicht reduziert, zahlt dann tatsächlich auch weniger Versicherungsprämie.
Genau, das ist ein Anreiz, ein Weg, den man gehen kann. Das kann man dann noch ausweiten, wenn man sagt, zuerst zum Hausarzt, dann zum Facharzt, dann zum Krankenhaus. Das heißt, das ist unterschiedlich noch skalierbar, in was alles auch umfasst werden kann. Aber es ist etwas, was für alle gelten sollte.
Das heißt, wir brauchen die nächste große Gesundheitsreform.
Mir gefällt auf jeden Fall das Wort Gesundheit dabei, weil es darum gehen soll, dass wir die Menschen möglichst lange gesund halten, möglichst viel auch zu tun ist, um die eigene Gesundheit zu stärken, das Wissen da vorhanden ist, die Umgebung das auch unterstützt. Und in dem Bereich haben wir sicherlich noch die eine oder andere Veränderung vor uns.
Sie sind mit dem Thema Bildung und dem Thema Gesundheit mit zwei wirklich riesigen Ressorts ausgestattet, um es positiv zu formulieren. Gelingt es einem, da überhaupt einmal abzuschalten?
Nein, also mir gelingt es nicht. Vielleicht gelingt es den anderen. Ich habe das bisher noch nicht geschafft und wie ich mich kenne, werde ich es auch nicht schaffen. Bei mir ist immer das Handy dabei, die Gedanken kreisen, vielleicht im Urlaub einmal weniger, aber es ist, die Themen sind immer da.
Wenn man da so 24/7 eingespannt ist und sich davon auch nicht lösen kann, wie Sie jetzt da ganz offen sagen, überlegt man da irgendwann auszusteigen und etwas ganz anderes zu machen?
Ja. Zugegeben eine harte Zeit auch während der Corona-Krise gehabt und das war auch eine Belastungsprobe für mich. Jetzt fühle ich mich sehr wohl mit dieser Aufgabe und überlege nicht auszusteigen.
Auch nach der Landtagswahl 2027?
Ich gehe mit dem Herrn Landeshauptmann in die Wahl 2027.
Politiker werden immer härter angefasst. Was macht das mit einem?
Das belastet natürlich. Ja, und da wird es auch wieder den einen oder die andere geben, die damit besser umgehen kann. Es macht, es belastet, es beschäftigt einen auch. Und sicherlich gibt es dann das, dass man sagt, man wird auf der einen Seite härter. Ich glaube, man muss aber aufpassen, dass man nicht verhärtet, sondern dass es einen immer noch immer auch trifft, dass es einen immer auch bewegt, weil das ganz wesentlich und wichtig ist, dass man diese menschliche Komponente sich auch bewahrt.
Schwarz-Blau in Oberösterreich wird immer so von beiden Partnern als so gut funktionierend beschrieben. Ist das auch ein Role Model für den Bund?
Bei uns funktioniert es mit Manfred Heimbuchner, dass es Unterschiede gibt zwischen Manfred Heimbuchner in Oberösterreich und der Kickl-FPÖ auf Bundesebene. Das ist, glaube ich, offensichtlich und diese Unterschiede braucht man nicht einmal mit der Lupe zu suchen. Das heißt, das ist etwas anderes.
Und mit der Kickl-FPÖ wird es keine Zusammenarbeit geben?
Ich kann mir einen Kanzler Kickl nicht vorstellen.
Den wird sich die ÖVP womöglich gar nicht aussuchen können, weil die Mehrheitsverhältnisse das auch gar nicht zulassen. Oder kann es die ÖVP mit diesem Abstand überhaupt schaffen, in die Nähe der Nummer 1 zu kommen?
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir es schaffen können, Nummer 1 zu werden. Wir haben es bei der EU-Wahl auch gezeigt, dass wir...
Da war die FPÖ Nummer 1.
Ja, dass wir es geschafft haben, dass wir aufholen. Und ich sehe es bei den Funktionärinnen und Funktionären, bei den Gesprächen draußen, dass eine unglaubliche Motivation auch herrscht. Das heißt, aus meiner Sicht ist der Platz 1 erreichbar.
Mit Wolfgang Hartmannsdorfer geht ein langjähriger Wegbegleiter und Mitstreiter nach Wien. Wird er Ihnen fehlen?
Auf jeden Fall. Wolfgang Hartmannsdorfer und ich kennen uns schon viele Jahre, haben in den unterschiedlichen Positionen gut zusammengearbeitet.
Ja, Sie haben auch immer wieder Ihre Themen und Ihre Konflikte gehabt.
das ist auch gut und richtig, wenn Politikerinnen und Politiker unterschiedliche Zugänge zu Themen haben und darüber auch diskutieren. Für uns in Oberösterreich ist das sicherlich ein Verlust, für Wien ist es ein Gewinn.
Was womöglich gar nicht so viele wissen, ist, dass Sie einen sehr feinen Humor haben. Gibt es einen Schmäh, gibt es einen Spruch, wie Sie sich über harte Arbeitstage retten?
Den einen Schmäh, wo ich sage, dann geht's wieder, den habe ich nicht, aber auf jeden Fall bin etwas zynisch und das hilft manchmal.
Macht Politik zynisch?
Das war ich schon vorher.
Dann darf ich Ihnen an dieser Stelle ein paar erholsame Tage wünschen. Sie werden noch einige Tage arbeiten und dann zum ersten Mal nach New York fahren. Viele spannende Erfahrungen oder einfach diese tolle Stadt wirken lassen. Und danke fürs Hiersein.
Vielen Dank für die Einladung.